Ich dachte, vielleicht ist das mal lohnenswert, dass wir uns in den nächsten Wochen immer mal wieder mit einem Thema beschäftigen und das mal versuchen zu entkuscheln. So, also einfach mal gucken, was ist denn da gemeint? Und ich glaube, dass das in vielen Sachen ziemlich hart sein kann. Eine ziemlich harte Realität ist, was Jesus da eigentlich fordert. Ich würde gerne zum Beispiel über das Thema Arbeit mal reden hier. Oder auch Thema Geld. Und heute halt Thema Ehrfurcht ohne Furcht, sozusagen als Einsteiger für dieses Thema. Ich bete jetzt noch einmal. Lieber Vater, du bist ein guter Gott. Du bist erhoben über alles, was wir uns vorstellen können. Du bist für unsere Gedanken nicht zu erfassen. Du bist nicht zu begreifen. Wir verstehen noch nicht einmal, was es heißt, dass du unendlich bist. Wir verstehen eigentlich so wenig von dir und erahnen nur deine Größe. Und trotzdem machst du dich so klein, um zu uns zu kommen. Um uns hier jetzt in dieser Zeit, in diesem Gottesdienst auch zu begegnen. Hab Dank dafür und hilf uns dabei, ein offenes Ohr und ein offenes Herz zu haben. Amen. Wann stand euch das letzte Mal der Mund offen? So. Beim Schlafen, okay. Das habe ich nicht gedacht. Ich meinte mehr so dieses Verblüfftsein, dieses Staunen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Boah! So, nach dem Motto, dass man so sagt oder nach Luft schnappt wegen irgendeiner Hiobsbotschaft, also irgendeiner schlimmen Botschaft, dass man denkt, oh, kann doch nicht sein. Sowas in die Richtung. Ich glaube, dass wir das ein bisschen verlernt haben. Ich habe ja auch manchmal mit jüngeren Menschen zu tun und die sind so cool, das beneide ich manchmal richtig ein bisschen. Und dann denkt man, oh, wann würde euch das mal so richtig, boah, was müsste passieren? Beim BU haben wir, als das Thema vorbei war, über die neuen Handys gesprochen. Vielleicht über dem, naja, aber das ist jetzt ein bisschen zu plakativ. Aber wo, ich glaube, dass uns das verloren gegangen ist, auch als Gesellschaft so grundsätzlich, aber auch uns als Gemeinde, dass uns das ein bisschen verloren gegangen ist. Ich habe das gelesen, wenn früher diese großen Kathedralen, diese großen Kirchen gebaut wurden, dann, also Kölner Dom, ihr wart doch gerade da, wie lange haben die gebraucht? Hunderte Jahre, bis der fertig war. Das heißt, die Leute, die es entschieden haben, diesen Kölner Dom zu bauen, die haben das entschieden, haben da Geld reingesteckt und gewusst, ich werde es nicht erleben, dass das fertig wird. Schön blöd, ne? Denkt man heute vielleicht so, aber es war gar nicht so, sondern es war ihnen so wichtig, damit Gott die Ehre zu geben, auszudrücken, wie groß dieser Gott ist. Wenn du da reinkommst, dann erschlägt es dich. Und dieses Gebäude ist ein Hinweis auf die Größe Gottes. Das sollte es auch sein. Da ist bei uns anders. Heute ist es eher so, dass man sagt, was bringt mir das denn? Wenn ich jetzt investiere in so einen Bau und ich kriege noch nicht mal mit, wie der fertig wird, mache ich doch nicht. Oder ich stehe vor dem Grand Canyon, also stand ich noch nie, aber irgendwann werde ich es vielleicht nochmal und dann muss das schon beeindruckend sein, das zu sehen. Oder ich stehe am Meer, das kenne ich. Das beeindruckt mich auch jedes Mal wieder. Dann kommt man ans Meer, dann muss man erstmal einen Moment gucken, stehen. Kennt ihr das? Oder vor den Alpen, wer das mag. Oder man schaut manchmal in die Sterne, wenn so diese Nächte sind, wo man wirklich plötzlich viel mehr Sterne sieht als sonst. Oder man sieht eine winzige Blüte, die vollkommen ist. Und dann staunt man vielleicht, da steht einem vielleicht der Mund offen, da bleibt einem die Luft weg. Aber nur kurz, nur ganz kurz, weil dann muss man das Handy rausholen, um ein Foto zu machen. Ich sage das auch mit dem Finger auf mich, also nicht auf irgendjemand anderen. Manchmal, wir waren mal in Venedig, da waren Menschen aus Asien, die haben nur durch das Tablett geguckt, die haben gar nicht mehr real geguckt, die haben nur noch so, um sich das zu Hause dann nochmal angucken zu können auf dem Bildschirm. Also das Es gibt aber noch eine Steigerung. Es gibt noch eine Steigerung als das, und zwar, dass man sagt, okay, hier ist der Grand Canyon und ich mache ein Foto mit mir und dem Grand Canyon. Ich sehe die Alpen mit mir und den Alpen und du kannst nehmen, was du willst. Das Meer mit mir und die Sterne mit mir im Vordergrund. Soziologen, einige, wahrscheinlich nicht alle, aber habe ich nachgelesen, einige Soziologen nennen unsere Gesellschaft heute deswegen Generation Me, Generation Ich. Noch niemals gingen irgendwelche Gesellschaftstrends an der Gemeinde vorbei. Das ist eigentlich noch nie passiert und heute auch nicht. Wir sind Church Me, Kirche Ich, Gemeinde Ich. Da ist irgendwie wenig Platz für Ehrfurcht, oder? Wenn ihr an unsere Gemeinde denkt, denkt ihr an Ehrfurcht? Ist euch das schon mal, habt ihr das schon mal zusammengebracht? Ich denke, dass wir immer wieder so Momente haben, in denen das aufblitzt. Vielleicht sind das manche Lieder so oder manche Gedanken, manche Momente. Manchmal sind es ja auch diese Zeugen, diese alten Kirchen, die sowas auslösen oder die Zeugen in der Natur, die das tatsächlich auch in uns auslösen, kleine Hilfen sind. Aber so recht vorhanden, muss ich mal so bekennen, ist Ehrfurcht bei mir nicht. Das ist nicht in den Top 5 meines Glaubens, Ehrfurcht. Zumindest war es das nicht. Gibt es einen Weg, Gott gegenüber ehrfürchtiger zu leben? Oder die Frage, muss das überhaupt sein? Psalm 34, Vers 10 steht, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, also die zu Gott gehören, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Und hier ist mit Mangel jetzt nicht nur Materielles gemeint, sondern ich glaube, das ist ganzheitlicher gemeint. Man wird keinen Mangel mehr haben, wenn man Gott fürchtet. Oder in Sprüche 19, Vers 23, da steht, die Furcht des Herrn führt zum Leben. Man wird satt werden und sicher schlafen, von keinem Übel heimgesucht. Durch die Furcht vor dem Herrn oder Furcht des Herrn. Furcht, das passt irgendwie auch überhaupt nicht in unser Gottesbild, oder? Also nicht in meins. Ich habe mich doch Jahrzehnte darum bemüht, dieses blöde Gottesbild, mit dem ich groß geworden bin, loszuwerden. Ich habe im Kindergottesdienst nicht so coole Lieder gesungen. Ich habe gesungen, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Und die Bewegung dazu ist kein Witz. Raphael, wo ist er denn? Da könntest du noch was von lernen. Das hat mein Gottesbild nachhaltig geprägt. Es hat ehrlich Jahre gedauert, um das loszuwerden. Und jetzt bin ich wieder hier. Furcht, Ehrfurcht. Naja, so ganz will ich es mal nicht stehen lassen. Deshalb heißt das ja auch Ehrfurcht ohne Furcht. Ich habe das natürlich gegoogelt, wie sich das gehört. Eine mit Verehrung eingehende Furcht. Sie bezieht sich immer auf einen übermächtigen Adressaten. Sie liegt irgendwo zwischen Scheu und Achtung auf der einen Seite und Unterwerfung und Anbetung auf der anderen Seite. Staunen, einen Schritt zurücktun, bewundern, nicht fassen können, Respekt erweisen. Das sind so Erklärungen, obwohl das so ganz gut nicht gelingt, wenn man das googelt. Ich habe ein Buch gelesen, so bin ich auf das Thema gekommen, das mich so nachhaltig beeindruckt wie schon lange kein Buch mehr. Das heißt Gott ungezähmt von Johannes Hartl im Herder Verlag. ISBN-Nummer sage ich nicht. Kauft es, lest es, es wird euch gut tun. Einige Gedanken daraus kommen jetzt aus diesem Buch. In einem Abschnitt wird das nochmal ein bisschen breiter dargelegt, diese gesellschaftlichen Veränderungen zu dieser Generation Me und wie sich die Kirche angeschlossen hat. Und dann fragt er so, worüber reden wir eigentlich noch in der Kirche? Es geht um die persönliche Nachfolge, um die persönliche Weiterentwicklung, darum, das Gott gegebene Potenzial in dir zu entdecken. Und warum? damit unser Glaube besser wird, damit unser Leben besser wird. Alles Themen, die sich wirklich lohnen, aber bei denen es doch auffallend häufig um uns geht, oder? Dadurch haben sich so ein paar mit einhergehenden Veränderungen eingestellt, zum Beispiel ja auch der Verlust von Autoritäten, beschreibt er als Veränderung, die damit zusammenhängt. In Schule, Beruf, aber auch in der Gemeinde. Auch in der Gemeinde ist das ein Problem. Wer lässt sich denn in der Gemeinde wirklich in sein Leben hineinreden? Da muss man schon Glück haben, so als Prediger, dass es einen so gepackt hat. Das geht so weit. Das geht die nichts an. Privat ist privat und Kirche ist Kirche. Das ist wie der Grand Canyon. Mit mir im Mittelpunkt. Glaube und Kirche und Gemeinde, ein netter Hintergrund, eine tolle Kulisse für mein Leben. Lässt mich vielleicht auch an manchen Orten besser dastehen. Wir kommen in die Gemeinde, um Gott zu begegnen. So sagen wir das jedenfalls hier immer. Aber worüber unterhalten wir uns? Direkt vor dem Gottesdienst und direkt nach dem Gottesdienst. Wie bereiten wir uns denn auf diese Begegnung vor? Ich habe heute gehört, es gab jemanden, der hatte ein Vorstellungsgespräch, ist ewig dahin gefahren, hat sich wahrscheinlich schick gemacht, vorbereitet, Gedanken gemacht, vorbereitet. Wir begegnen hier Gott, dem Allmächtigen. Haben wir uns darauf vorbereitet? Naja, ein paar ziehen ja schon Sonntagsklamotten an, immerhin. Wie nah lassen wir Gott eigentlich an uns heran? Johannes Hartwell sagt, ein wenig Religion zur umfassenden Bestärkung, Tröstung und Inspiration des Egos. Hartwell spricht auch vom Ausverkauf des Heiligen in der Kirche. Er meint damit, dass die Kirche das Gefühl verloren hat, womit sie es eigentlich zu tun hat. Sich blind diesem Trend dieses Ego-Kultes angeschlossen hat, das, was wir eben gesungen haben, Jesus, majestätisch, dass wir das so ein bisschen verloren haben. Wir singen es vielleicht noch, aber dieses Gespür für das Letzte und Höchste, Majestätische, für das Erhabene, das haben wir ein bisschen verloren. Gott ist nicht deswegen erhaben und majestätisch, weil wir ihn dazu machen, weil wir ihn so ansprechen, weil wir ihn so anbeten. Sondern er ist es von sich aus, nicht durch uns. Er ist schon von sich aus einfach all dieses Ganze, objektiv, unabhängig von uns. Vielleicht merken wir so ein bisschen dieses Gefühl von dem Absoluten, vom Objektiven. Das ist gar nicht so leicht. Das begegnet uns zum Beispiel auch an anderer Stelle, dass da etwas ist, was objektiv für Menschen gilt. Zum Beispiel das Ungerechtigkeitsgefühl. Er beschreibt so eine Geschichte, der Johannes Hartel, von einem Mann, der hat sich eine neue Kettensäge gekauft. Das kann man sich gut vorstellen, ne? Und diese neue Kettensäge will er ausprobieren. Und er guckt aus dem Fenster und da sieht er diesen alten Baum. Der steht auf Niemandsland. Großer Baum. Der hat keinen Sinn, der steht da nur rum. Und er hat seine neue Kettensäge. Und dann geht er hin und geht gut. Und dann liegt der Stamm da. Eine 1000 Jahre alte Linde. Die hat schon die Kreuzzüge erlebt, diese Linde. Die hat Kriege, die hat Versöhnung, die hat Feste, die hat Dramen, die hat Seuchen. Die hat unsere Geschichte erlebt. Und die zack, einfach weg. Das geht uns nicht gut damit, oder? Also mir jedenfalls nicht, wo ich denke, boah, wenn das so wäre, würde ich mindestens anzeigen. Weil da so ein Ungerechtigkeitsgefühl da ist. So ein Bewusstsein. Woher kommt denn das? Das haben wahrscheinlich alle. Hat er denn nicht den Wert und die Würde, die so ein alter Baum hat, gesehen? Die Schönheit und Erhabenheit. Es ist nicht in Ordnung, dort einfach Hand anzulegen. Woher kommt denn das Gefühl dafür, dass das nicht in Ordnung ist? Daher, dass das allgemein, objektiv in uns drin liegt. So ein übergeordnetes Gefühl. Komisch, dass wir das bei so einem Baum schon empfinden. Also ich, kann das schon bei so einem Baum empfinden. Ich durfte einmal einen Baum fällen und als der war krank. Und als er dann rumknallte, hatte ich so eine andächtige Minute, weil mich das wirklich nachhaltig beeindruckt hat. Wenn wir spüren, da war was falsch, da war was schlimm, wir spüren darin, dass da Dinge passieren, die uns irgendwie so anfassen innerlich. Spüren wir, dass es wirklich Wert und Würde gibt. Wir spüren, es gibt etwas Erhabenes. Im Hebräischen wird die Erkenntnis, diese Erkenntnis als Vorbedingung zur Weisheit genannt. Wert erkennen können. Weisheit hat erstmal, das ist jetzt für manche ein bisschen eine Enttäuschung, hat nichts mit Intellekt zu tun. In Sprüche 9, Vers 10 steht, der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. Die Aufforderung kommt ja häufiger in der Bibel vor. Fürchtet den Herrn, Gottesfurcht, Ehrfurcht, fürchtet den Herrn, damit nicht Angst oder dieses blöde Gottesbild von diesem Überwachungsgott ist damit nicht gemeint. Das habe ich ja schon gesagt. Gott krönt den Menschen mit Würde, mit Größe, freut sich an ihn, beschenkt ihn. Warum jetzt plötzlich diese eingeforderte Gottesfurcht? Wo kommt denn das her? Laut Bibel funktioniert das Miteinander zwischen Mensch und Gott nur dann, wenn die Realitäten klar bleiben. Einer meiner neuen Lieblingsverse, sehr kurz, kann man schnell auswendig lernen, hier steht er aus Prediger 5, Vers 1. Gott ist im Himmel, du bist auf der Erde, also mach wenig Worte. Super Vers, oder? Ich finde den hervorragend. Ein bisschen anders ausgedrückt hat das Jim Henson, das ist der Gründer der Muppets Show, der hat gesagt, im Laufe meines Lebens habe ich zwei Dinge gelernt. Erstens, es gibt einen Gott. Zweitens, ich bin es nicht. Das ist im Prinzip das Gleiche wie der Bibelvers eben. Furcht oder Ehrfurcht heißt, ich habe eine Ahnung, dass ich es mit etwas zu tun habe, was mir bei weitem überlegen ist, viel mächtiger ist. Es ist kein in sich hinein verkriechen, sondern es ist ein völlig klares Realisieren der eigenen Situation, so nennt es Hartl. Die Wiederentdeckung der Ehrfurcht und des Respekts vor der Majestät Gottes ist der Schlüssel für ein freudiges und erfülltes Leben. So steht das jedenfalls in der Bibel. Sprüche 19, Vers 23, also die Ehrfurcht, macht das Herz froh, sie gibt Freude, Frohsinn und ein langes Leben. Also Ehrfurcht kann uns mal gar nicht egal sein. Wenn wir Glaube, Christus, Gemeinde nur als Hintergrund, nur so als Kulisse für unser Leben verstehen, dann machen wir es billig. Dann machen wir sogar Gott billig damit. Etwas, wir machen Gott zu jemandem, der uns nicht gefährlich werden darf. Wir zähmen Gott, scheinbar. Ein Gott, der keine Anforderungen stellen kann und darf. Aber ein gezähmter Gott ist kein Gott, sondern nur eine Illusion. Es ist Zeit, Gott in unserem Leben wieder sein zu lassen, wie er ist. Wie bekomme ich das hin? Wie komme ich Ehrfurcht? Kann ich ja nicht einfach irgendwie einen Ehrfurchtknopf drücken? Wie funktioniert das? Na, auf jeden Fall, wenn ich mir die Mühe mache, mal zu erkennen, wer Gott eigentlich ist. Mit wem rede ich denn da? Als ich studiert habe, in der Dogmatik gab es dann so eine Auflistung von Stellen und die ganzen wer ist Gott aus der Negation, also unendlich, fällt jetzt leider nicht so viel ein, aber es war eine ganze Latte davon, wo ich dachte, damals war das nur so erschlagen, ich habe es so überlesen und heute denke ich, das hole ich mir nochmal raus. Und da kaut man jedes Einzelne mal so durch. Was heißt das eigentlich, wer Gott ist? Nicht nur Kumpel, sondern Gott bleibt immer Gott. Zeit nehmen, Gott besser kennenzulernen, über die Größe Gottes nachdenken und ihn dafür loben. Und das fängt auch mit praktischen Dingen an. Hier, bei uns. Erleben wir Ehrfurcht in unseren Gottesdiensten? Bin ich dafür verantwortlich, wenn das nicht so ist? Ich habe schon gesagt, wie bereiten wir uns darauf vor? Frage der Pünktlichkeit wäre ja zum Beispiel sowas. Unpünktlich zum Vorbereitungsgespräch? Kann man eigentlich schon wieder gehen. Wie viel Wert hat das für uns? Natürlich ist der Gottesdienst nicht Gott, das weiß ich auch. Oder überhaupt zu kommen, hat das was mit ehrfürchtiger Haltung vor Gott zu tun? Vielleicht hilft das Nachdenken darüber schon. Nicht einfach hier rausströmen und Dortmund hier 4-3 verloren, Hammer. Moment, Gott Zeit geben. In der evangelischen und katholischen Kirche gibt es ja immer dann das Orgelnachspiel, haben wir nicht, ne? Haben wir ja keine Orgel. Aber dieses Bewusstsein, ich setze mich nochmal und lasse diese Begegnung mit Gott einfach mal ausklingen. Drück nicht sofort den Ausschalter. Vielleicht haben es vorhin schon ein paar gedacht, naja, das mit der Furcht. Jesus hat ja gesagt, habt keine Angst, keine Furcht. Und die Engel auch, fürchtet euch nicht. Aber da ging es tatsächlich auch um Angst. Angst müssen wir nicht haben vor Gott. Das ist ja jemand, der es ganz gut mit uns meint. Ehrfurcht ohne Angst, aber mit Ehrerbietung. Mit dem Bewusstsein, wer ich bin vor Gott. Etwas, was so groß ist, dem kann ich mir nur... Hä? Nähern. Den kann ich mich nur ganz vorsichtig nähern. Dankeschön. Ehrfurcht macht mich vielleicht auch mal sprachlos. Macht mich vielleicht erstmal ruhig. Ich sehe, wer ich vor Gott bin. Das mit Mose, die Geschichte. Wisst ihr, was da passiert ist? Diese Disney-Verfilmung, die müsst ihr euch mal angucken. Der Prinz von Ägypten. Da wird sowas, dem steht der Mund offen davor. Als ich das gesehen habe, ich mag gar keine Zeichentrickfilme, habe ich eine Gänsehaut gekriegt bei dieser Szene, weil es da was ausdrückt von der Ehrfurcht. Ehrfurcht ist keine Form, die wir abhaken können, sondern es ist eine Haltung Gott gegenüber und mir gegenüber und den beiden. Gott ist im Himmel, der Mensch auf der Erde, darum machen wir nicht Worte. Amen.